Hallo und herzlich willkommen zum Feel Good Happy People Happy Planet Podcast. Mein Name ist Katrin Diekmann und heute geht es um Rehkitze. Jetzt im Frühling, ganz besonders im Mai und Juni, bekommen die Ricken, also die weiblichen Rehe, ihre Babys und diese legen sie in Feldern ab, die zum Teil gemäht werden, also landwirtschaftlich genutzt werden. Dabei kommt es leider immer wieder vor, dass sich Maschine und Rehkitz treffen und da kann man sich jetzt schon vorstellen, das geht häufig nicht gut für die Rehkitze aus. Und heute ist Kevin hier im Podcast und Kevin hat den Verein Kitzretter e.V. gegründet. Dieser Verein und die Menschen, die dahinter stehen, setzen sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit dafür ein, dass mehr Kitze das Mähen der Wiesen im Frühjahr überleben. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie die Suche nach den Rehkitzen heutzutage mit moderner Technik aussieht und was Donald Trump mit der Rehkitzsuche zu tun hat, dann hört euch diese Folge unbedingt an. Kitzretter e.V. freut sich übrigens nicht nur über eure Spenden, sondern sie brauchen tatsächlich Hilfe. Wenn ihr also Lust habt, in diesem Frühjahr schon Rehkitze zu retten und wirklich live mit vor Ort zu sein, dann meldet euch unbedingt. Kevin und sein Team sind in Hagen ansässig und ja, haben so einen bestimmten Radius. Das wird im Podcast jetzt gleich nochmal genauer beschrieben und meldet euch wirklich gerne. Sie können jede helfende Hand gebrauchen, denn das, was sie leisten, ist wirklich unglaublich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören. Ich hoffe, es geht euch gut. Viel Vergnügen und einen wunderschönen Tag. Hi Kevin, schön, dass du da bist. Ich freue mich, heute Abend mit dir sprechen zu können. Wie geht's dir?
Gut, noch ist ja alles in Ordnung.
Doch, ist alles in Ordnung. Super. Ich hoffe, das bleibt so und ich hoffe, wir führen ein sehr, sehr schönes Gespräch. Magst du dich kurz einmal vorstellen?
Ja, gerne. Also mein Name ist Kevin Winterhoff und ich bin jetzt in diesem Podcast, weil ich einen Verein gegründet habe namens Kitzretter e.V.
Kitzretter e.V., genau. Und das ist ein super schöner Verein. Ich bin auf Instagram auf euch gestoßen und erzähl doch mal, was macht ihr? Was machen die Kitzretter?
Ja, wir unterstützen im Grunde Landwirte im Frühjahr bei der Maat, damit keine Rehkitze übermäht werden. Hintergrund davon ist, dass bei der Frühlingsmaat, also wenn die Landwirte die Wiesen schneiden, um an das Gras zu kommen für ihre Tiere, relativ viele Rehkitze übermäht werden und dann halt entweder schwer verletzt werden oder auch sterben. Und da es mittlerweile recht gute Technik gibt, um das zu verhindern, habe ich irgendwann gesagt, naja, wenn es die Technik gibt und wenn es genug Engagierte gibt und es nur am Geld scheitert, dann kann ich mich damit nicht so richtig abfinden. Und dann habe ich einen Verein gegründet.
Ja, was ist Maat?
Das Substantiv von Mähen.
Also, okay, alles klar. Ja.
Mähen und das Substantiv ist dann die Maat. Also das Abmähen der Wiesen.
Das heißt, wenn die Bauern ihre Wiesen mähen, dann passiert es relativ vielen Kitzen, dass sie unter die Messer geraten und schwere Verletzungen erleiden oder im schlimmsten Fall sogar sterben?
Ja, eigentlich meistens sterben. Also sobald die schwere Verletzungen haben, werden die von den Müttern, nicht mehr angenommen und dann sterben die relativ qualvoll, entweder an den Verletzungen oder weil sie halt kein Futter mehr bekommen, dementsprechend dann anfangen stark zu klagen und ja, dann ist ein Raubtier halt auch nicht weit und beendet das Ganze.
Ja, erzähl uns mal, warum laufen die Rehkitze nicht einfach weg? Also warum liegt es in der Natur der Rehe oder besonders der Kitze, da liegen zu bleiben? Man hört es ja, ich stelle mir vor, der Trecker kommt, der Mähdrescher kommt, es ist ja relativ, nee, Mähdrescher ist es nicht, ne? Der Trecker kommt, es ist relativ laut, warum stehen die Tiere nicht auf und gehen?
Erstmal zu deiner Verteidigung, Mähdrescher. Ich habe es, glaube ich, schon in 10 Artikeln gelesen. Also irgendwie scheint dieses Wort Mähdrescher so im Kopf von Leuten zu sein. Sobald es um Mähen geht, sagen alle Mähdrescher. Also es ist einfach nur der Schlepper oder der Trecker mit einem Mähwerk dran. Aber das ist eigentlich ziemlich interessant, weil rein physiologisch, rein vom Körper her, könnten die Hitze nach 1-2 Tagen der Ricke folgen. Also vom Körper her könnten die das. Die haben aber in den ersten Lebenswochen keinen Eigengeruch und deswegen ist für die der größere Schutz oder kaum Eigengeruch. Und deswegen ist für die der größere Schutz, liegen zu bleiben und sich bei Gefahr zu drücken. Man nennt das Drückinstinkt oder Duckinstinkt. Das heißt, wenn Gefahr irgendwo im Verzug ist, meistens natürlich Füchse oder Wildschweine, dann drücken die sich noch tiefer ins Gras, sind natürlich sowieso schon gut getarnt. Die Raubtiere können die auch nicht wittern, können die nicht riechen. Und dann ja, laufen die halt vorbei. Und das funktioniert wunderbar bei Prädatoren, aber bei Mähwerken natürlich denkbar schlecht.
Wie erfahrt ihr voneinander? Also woher weißt du als Kidsretter, okay, da mäht in der nächsten Zeit oder an diesem Tag, an diesem Montag, an diesem Samstag, wann auch immer, da wird dieses oder jenes Feld gemäht. Wie kommt ihr zusammen?
Das muss die Initiative vom Landwirt sein. Also wir können sowieso nicht aktiv werden, proaktiv. Das geht nicht. Also das wäre auch nicht erlaubt tatsächlich von Gesetzen her. Das heißt, wir müssen darauf angewiesen sein, dass die Landwirte uns Bescheid sagen. Und dann rücken wir aus und machen das ehrenamtlich, gehen dahin und machen die Wiese für den halt sauber. Aber der muss sich bei uns melden. Wir machen natürlich ziemlich viel Öffentlichkeitsarbeit, sowohl über Social Media als auch analog, sag ich mal, mit Infoständen oder dergleichen. Verteilen natürlich Flyer, also ganz klassische Öffentlichkeitsarbeit auch, um uns bekannt zu machen in der Umgebung. Wir machen Treffen mit Landwirten, wir machen Treffen mit Jägern, gehen in Hegeringe. Ja, lauter Sachen, wie man irgendwie von uns erfahren kann, damit da auch die Akzeptanz möglichst groß ist.
Ja, und wie oder erstmal, wo ist euer Standort? Wo seid ihr hauptsächlich tätig? Also ich denke, ne, Podcast kann man überall hören, kann jemand in Bayern hören, hört jemand in Niedersachsen. In welchem Bundesland oder in welcher Region kann man euch erreichen?
Ja, also wir sind in Hagen in Nordrhein-Westfalen. Das ist so die Grenze zwischen Ruhrgebiet und Sauerland. Wir sitzen südlich von Dortmund, nördlich von Lüdenscheid, kennt man ja im Moment von der A45. Der Brücke, die da gesperrt ist. Also das ist so unsere Region hier. Wir sind aktiv auch noch im Ennepe-Ruhr-Kreis und im Märkischen Kreis. Der Märkische Kreis geht so bis Kirspe, Gummersbach, da ist die Grenze so. Ja, und da sind wir aktiv. Aber das muss ich auch nochmal deutlich sagen, sind natürlich überall in Deutschland Vereine aktiv. Das heißt, wenn man sich bei sowas engagieren möchte oder wenn man sagt, oh, das finde ich eine tolle Sache, wir sind da längst nicht die Einzigen, sondern es gibt ganz viele tolle Vereine, Ehrenamtliche, die sehr engagiert unterwegs sind. Und man findet auch Seiten im Internet, wo die nach Bundesland aufgeschlüsselt stehen. Also man kann tatsächlich auf Seiten gehen, wo man dann in seinem Bundesland suchen kann und einen Verein in der Nähe oder Aktive in der Nähe auffinden kann.
Ah, ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, denn ich denke, das ist immer noch relativ unbekannt oder gar nicht so sehr bekannt. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass das immer noch weiter gestreut wird. Also ihr habt einen speziellen Radius, wo ihr sagt, okay, da sind wir zuständig, da können uns Landwirte anrufen und dann fahrt ihr dahin. Wer seid denn ihr?
Vor 2 Jahren war ich das.
Okay,
da ist ja der Verein nämlich gegründet worden. Ich habe in der Corona-Zeit im ersten Jahr 2020 die Satzung geschrieben. Und dann waren wir 2021 gegründet, dementsprechend 7 Mitglieder. Und dann hat das angefangen, größtenteils in Personalunion, dass Öffentlichkeitsarbeit betrieben wurde, dass auch geflogen wurde schon. Ich habe schon eine Saison vorher angefangen, mit einer Drohne zu fliegen und habe da schon Werbung gemacht. Und so kamen dann relativ schnell mehrere Mitglieder zusammen. Im ersten Jahr waren wir 50 Leute. Und jetzt nach 2 Jahren sind wir knapp 80 Leute.
Wow, und alle in eurem Bezirk zuständig, also alle für Hagen und die eben umliegende Region?
Ja, also die Person, die am weitesten entfernt aktiv für uns arbeitet, sitzt in Wuppertal. Das ist eine Pilotin. Ansonsten ist das alles hier in der Nähe. Es gibt auch mehr Grünlandflächen, als man so denken würde. Also das ist ziemlich viel, was man da abfliegen müsste. Wir wären schon dankbar, wenn wir ganz Hagen, ganz Ennepe-Ruhr-Kreis und den Märkischen Kreis abdecken könnten. Da ist auch noch ein ganz schöner Weg zu gehen.
Ja. Und ist es bekannt mittlerweile bei den Bauern? Also bekommt ihr viele Anfragen, viele Nachfragen?
Ja, schon. Es wird mehr auch mit der Zeit. Am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan damit, dass das nicht, ja, ich sage jetzt mal, explodiert ist. Also ich habe wirklich am Anfang gedacht, ey, wir machen es kostenlos, wir reißen uns den Arsch auf, haben hier teuerste Drohnen, teuerste Technik, es ist fast keine Verzögerung, wieso ruft denn keiner an? Und dann musste ich aber auch erst lernen, so ein bisschen den Blickwinkel von Landwirten einzunehmen und kann das heute ein bisschen besser nachvollziehen. Es muss natürlich auch erstmal Vertrauen wachsen. Und ich glaube, es ist nicht so ganz leicht, wenn man als Landwirt, der ja gesellschaftlich sowieso von allen Seiten Druck bekommt, dann hört, da ist ein neuer Tierschutzverein, weil als solcher sind wir genehmigt, dann braucht es schon eine große Offenheit und auch großen Mut zu sagen, ja, den Tierschutzverein, den hole ich mir jetzt mal an meine Wiesenkante. Weil, und das darf man nicht vergessen, 50 Jahre lang wurde gemäht und diese Sachen sind einfach passiert. Und man hat sich bemüht, auf jeden Fall, es gab eine große Kooperation schon vorher immer zwischen Landwirt und Jachtausübungsberechtigten oder Jachtpächter. Habe ich selber 10 Jahre mitgemacht, auch wenn ich kein Jäger bin, bin da mitgegangen. Und da haben Jäger mit großem Engagement dann in Reihen die Kitze gesucht. Das heißt, man hat Menschenketten gebildet mit 1 Meter Abstand zwischeneinander. Dann ist man einmal quer durchs Feld gegangen, auf der anderen Seite angehalten. Der letzte bleibt stehen, die anderen werden sich dann wieder unten angliedern und dann geht man wieder in die andere Richtung. Und das ist eine unglaubliche Arbeit, die man auch ganz ehrlich in der heutigen Zeit so nicht mehr machen kann, weil man kann damit schlichtweg nicht alle Flächen abdecken. Und deswegen ist es automatisch zu Verlusten bei Rehkitzen gekommen. Und das war nie schön, auch für die Landwirte natürlich nie schön, aber es war halt Teil der Arbeit. Man hat sich bemüht, man hat Tüten aufgestellt, aber es war natürlich ein Teil von der Maat, sag ich mal. Also ich kenne viele Landwirte, die sagen, ja, klar, ich habe einen Spanngurt bei mir, einen schweren Spanngurt auf dem Trecker liegen oder ich habe einen Vorschlaghammer auf dem Trecker liegen oder eine Forke. Das war so, das war die Realität und jetzt gibt es halt eine neue Technik, wo diese Realität einer weitaus schöneren weichen kann und das muss ich einspielen.
Ja. Du hast gerade von diesen Gerätschaften gesprochen. Wofür haben die Landwirte die gebraucht? Um die Kitze hoffentlich zu verschrecken oder um dann hinterher, wenn es passiert war, die einzusammeln?
Ja, um die zu erlösen halt.
Okay, alles klar.
Dann wird gemäht und wenn es dann passiert ist und sie nicht direkt tot sind, dann kannst du ja nicht warten, bis da ein Jäger kommt. Natürlich ist es oft so, dass dann ein Jäger in der Nähe ist und dann macht der es. Aber im Notfall musste dann halt schnell gehandelt werden. Und das ist auch richtig. Ja, also natürlich kann man dann sagen, oh ja, aber das darf der Landwirt nicht. Erstens, viele Landwirte haben auch einen Jachtschein und haben dann dementsprechend auch die Erlaubnis. Das ist vollkommen klar. Aber ich sag mal, die Realität ist so, dass dann halt auch oft schnell gehandelt werden musste, weil, und das muss auch sein. Dann kannst du nicht warten, bis der Jäger nach 1-2 Stunden da ist. Das ist auch tierschutzrechtlich nicht in Ordnung. Es gibt auch viele Landwirte, die da einen Rückwärtsgang einlegen und nochmal drüber fahren. Und das war absolut die Realität und da kann keiner was für. Das war einfach so. Und das passiert auch heute teilweise noch. Nie jemand davor gefeilt, dass ein Reh jetzt mal in der Wiese liegt. Aber das findet halt keiner schön. Und ich glaube, dass mit der Drohnenrettung ja eine Möglichkeit gegeben ist, dass diese schrecklichen Sachen, die für alle schrecklich sind, auch für die Landwirte, ich will da nämlich gar nicht ja so ein Feindbild oder sowas aufbauen, überhaupt nicht. Das muss halt heute nicht mehr sein.
Ja, nein, total verständlich, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man sich als Landwirt oder als Bauer auch ganz schön erschreckt und dass das dann tatsächlich Teil der Arbeit ist, die wirklich überhaupt nicht so schön ist, denn ich glaube, wir alle kennen Rehkitze und wissen, wie unfassbar niedlich diese Tiere auch einfach sind. Und ich glaube, das ist dann was wirklich mal so überhaupt gar keiner möchte. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, die neue Technik ist da, Gott sei Dank. Du hast von Drohnen gesprochen, erzähl.
Ja, also die Drohnentechnik kam so, also die spezielle Drohnentechnik kam so vor ja, maximal 10 Jahren auf. Geht also nicht um normale optische Drohnen, also Drohnen mit optischer Kamera, sondern mit Wärmebildkamera, also Thermalkameras. Und ja, Drohnen haben ja sowieso ihren Run so seit 15, 20 Jahren, sag ich mal. Und mit dieser Entwicklung kam halt irgendwann auch die Idee auf, Thermalkameras, Wärmebildkameras darunter zu schnallen. Am Anfang waren das Bastellösungen, sag ich jetzt mal. Das heißt, man hat eine normale Drohne genommen und hat dann Spezialisten gehabt oder Firmen gehabt, die Thermalkameras drunter getan haben. Mittlerweile gibt es das von den Anbietern selber. Und seit 2 Jahren gibt es auch sehr gute Technik, also sehr gute Technik vom Marktführer, die auch das erste Mal so recht gut käuflich ist, also erschwinglich ist. Und ja, seitdem hat eigentlich die Kids-Rettung einen Riesensprung gemacht.
Ganz schön gut. Also habe ich jetzt auch schon tatsächlich öfter gehört, dass uns die neuen Medien und die Technik und die Digitalisierung in ganz vielen Fällen auch wirklich so richtig hilft, tatsächlich auch die Umwelt zu schützen, die Tiere zu schützen, weil man dann einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten hat.
Und um dich und die Hörer mal zu erschrecken, und durch Donald Trump.
Durch Donald Trump was?
Hat die Kids-Rettung einen Riesensprung gemacht.
So, ja, das hast du jetzt erzählt. Ja.
DJI, der Marktführer, ist ein chinesisches Unternehmen. Und alle Wärmebildkameras kamen aus den USA von der Firma FLIR oder FLIR. Und unter Donald Trump gab es dann ein Handelsembargo für China oder einen Exportstopp für amerikanische Firmen, wie man es auch immer drehen möchte, für Dual-Use-Güter. Also Güter, die zivil und militärisch benutzt werden können. Und da gehört die Wärmebildtechnik zu. Das heißt, DJI und auch andere Firmen, die Drohnen bauen, kamen nicht mehr an diesen amerikanischen Hersteller von Wärmebilddrohnen heran. Und das hat dazu geführt, dass diese großen Firmen selber Kameras entwickelt haben und die deutlich günstiger auf den Markt gebracht haben. Also allein die Kamera, die wir heute als Wärmebildtechnik unter den Drohnen haben, hat früher nur die Kamera 10.000 Euro gekostet. Da musste die Drohne noch oben drauf. Und mittlerweile gibt es das Gesamtpaket original vom Hersteller aufeinander abgestimmt mit perfekter Software für 5,5. Und die erste Drohne, die gebaut haben, lag bei 6. Das heißt also, selbst der Nachfolger, der erst letztes Jahr im Herbst rausgekommen ist, war um 10% oder ja fast 10% günstiger als der Vorgänger und bei verbesserter Technik. Und das wollte der zwar nicht, aber deswegen sage ich immer ganz gerne, Donald Trump ist ein ganz großer Rickets-Retter, weil dann hat man meistens das Interesse.
Ja, Mensch du, und immerhin, oder?
Ja. Immerhin,
genau. Ja, genau. Nimm uns doch mal mit rein, wie sieht so eine Kids-Rettungsaktion dann tatsächlich aus? Also klingelt bei dir persönlich morgens das Telefon an jedem Tag in der Woche? Also wie ist das organisiert?
Es wäre schön, wenn es nur morgens wäre. Nee, das geht dann wochenlang und zwar zu jeder Tagzeit, Nachtzeit zum Glück nicht. Die Landwirte rufen an, ich schreibe das dann auf, um wie viel Hektar es geht, wo es ist, wann die Maat stattfinden soll und dann wird ein Team zusammengestellt. Wir fliegen immer morgens und abends, also wir brauchen den Wärmeunterschied zwischen Wiese und Lebewesen. Also man muss auch dabei sagen, es sind nicht nur Rehkitze, es sind auch Junghasen, das haben wir jetzt hier nicht, aber am Niederrhein zum Beispiel können es auch Feldvögel sein, so wie Fasane oder Rebhühner. Auch die würden ja übermäht werden, weil die ihr Gelege in der Wiese haben und das nur am Rand. Das heißt dann, man fängt früh morgens an, wir stehen um 3.30 Uhr auf. Um 4.30 Uhr sind wir an der Wiesenfläche, dann wird gesucht bis ungefähr 6, 7 Uhr, dann müssen wir zur Arbeit. Die Leute, die sich aussuchen können, selbstständig sind oder schon verrentet sind, die können dann bis maximal so 9 Uhr machen. Es kommt so ein bisschen auf die Wärmestrahlung an. Ja, und bis dahin suchen wir dann. Die zur Arbeit müssen, gehen zur Arbeit. Da kriege ich dann noch mehr Anrufe. Da muss ich das dann immer so ein bisschen mit den Pausenzeiten hinkriegen, dass ich zurückrufe. Und abends ab 19, 19.30 Uhr suchen wir dann nochmal, weil dann wird die Wärmestrahlung auch schon wieder weniger und wir haben wieder den Unterschied und können damit den Bauern nochmal auch ein Stück weit näher kommen, weil das wichtig ist für die Heuernte, dass das Gras wirklich trocken ist. Und da möchten sie nicht so gerne, dass man früh morgens dann sucht, weil da das Gras noch sehr nass ist, wenn es Tau gegeben hat.
Klingt nach einem wahnsinnig krassen Tagespensum.
Also manchmal liege ich im Bett und wenn ich dann draußen den Regen höre, dann schicke ich ein Dankgebet Richtung Himmel, weil ich weiß, oh, ich kann ausschlafen. Also wir sind manchmal so auf dem Zahnfleisch, dass wir froh sind, wenn es regnet, weil keiner mehr kann. Also wir sind dann stehend K.O. wirklich, weil wenn das, also das, insgesamt ist die Saison ungefähr 10 Wochen lang und wenn man das so 2 Wochen hintereinander gemacht hat, 3.30 Uhr, 4.30 Uhr an der Wiese, dann da arbeiten ehrenamtlich, dann arbeiten für Lohn, dann abends nochmal raus, teilweise auch bis in die Nacht. Also wir hatten auch Teams, die bis 1 Uhr oder 12 Uhr geflogen sind. Aber das geht nicht lange gut. Das geht auch gesundheitlich nicht lange gut.
Ja, das glaube ich. Falls ich es gleich vergessen sollte, hier echt schon mal ein riesengroßes Dankeschön für den Einsatz. Das ist echt Wahnsinn. Also Hut ab vor dem Engagement. Von wann bis wann geht denn diese Zeit? Also die Ricken bekommen ja bestimmt um eine bestimmte Zeit im Jahr ihre Kitze. Ich glaube, das ist jetzt bald, März, April. Aber erzähl du es uns besser nochmal.
Ja, Mai, Juni kann man eigentlich grob sagen. Spätestens nach 2 Wochen im Juli ist es wirklich vorbei. Ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, wo man wohnt. Ja, also ich kann es jetzt nicht pauschal für Deutschland sagen. Es fängt am Niederrhein ein bisschen früher an. Da kann es vielleicht schon Mitte April anfangen. Bei uns ist es aber so, dass es so Mai, Juni die Monate betrifft, in den meisten Fällen. In der Zeit ist das. Dann hat man im Mai erst die Leute, die Silage machen. Das sind meistens die Milchviehhalter, also die, die Kühe haben. Silage ist, ich sage das jetzt mal grob, ja, wie Sauerkraut. Man schneidet also Gras und packt das mit einer gewissen Restfeuchte dann in Ballen. Und durch diese Restfeuchte entsteht Gärung oder Fermentation, Milchsäurebakterien. Und durch diese Fermentierung wird das Futtergut dann haltbar. Und dann ist das eine Art Futter für den Winter oder welches man lagern kann und dann später verfüttern kann. Und nach dieser Silagezeit, die Anfang Mai ist, bis Mitte Mai, dritte Woche Mai ungefähr, haben wir dann eine kleine Pause von 10 Tagen ungefähr, 2 Wochen. Und dann geht das langsam über in die Heuzeit, wo die Landwirte dann Heu machen. Heu kann für verschiedene Tiere genutzt werden und da ist die Wiese nochmal höher. Und da haben wir dann auch das Problem, dass das Gras unbedingt sehr trocken sein muss. Und da sind die Landwirte einem noch größeren Druck ausgesetzt, weil die schönen Wetterperioden brauchen von 4, 5, 6 Tagen, wo es am besten wirklich gar nicht regnet, wo das Gras trocknen kann, wo es oft gewendet werden kann, damit es nachher auch die höchste Qualität hat.
Ja. Wie hoch sind eure Erfolgschancen? Also ihr fahrt zur Wiese, ihr fliegt die mit den Drohnen ab, dann seht ihr einen Rehkitz oder beziehungsweise, es sind eigentlich 2 Fragen. Erstmal hätte ich die Frage, wie läuft diese Rettung dann tatsächlich ab? Was ist, wenn ihr einen Kitz dann seht? Wie funktioniert das? Und dann die Frage, ja, wie viele Kitze spürt ihr tatsächlich mit der Donald Trump Drohnentechnik auf?
Wie viele wir aufspüren, ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wie viele Leute anrufen, wie das Frühjahr generell strukturiert ist. Haben wir ein Frühjahr, wo alle gleichzeitig mähen oder wo wir eine lange Schönwetterperiode haben? Das kann man nicht pauschal sagen. Wir wachsen natürlich auch ständig. Aber generell kommt es auch an, wie viele Drohnen man hat. Sagen wir mal so, wir haben im ersten Jahr knapp 180 Kitze rausgetragen. Also 178 waren es im zweiten Jahr, wo wir 5 Drohnen zur Verfügung hatten, 220 Kitze. Jetzt haben wir 7 Drohnen zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr noch die 8., 9., 10. Drohne anschaffen können. Aber mit den 7 Drohnen starten wir jetzt erstmal in die Saison. Wenn die Saison gut läuft, können wir auch 300 Rehkitze rausholen. Das kommt so ein bisschen drauf an, ja, wie viele gesetzt werden, generell natürlich von den Ricken, wie die Abschusspläne im Vorjahr waren, wie die Saison verläuft. Also das ist, kann man nicht pauschal sagen. Die Erfolgsquote an sich, wenn man uns beauftragt, liegt relativ genau bei 99%. Und das 1%, das vakant ist, liegt meistens entweder am Pilotenfehler, dass man ein Kitz nicht gesehen hat. Das ist aber in den seltensten Fällen eigentlich. Aber es kann immer mal sein, dass sich ein Kitz beispielsweise am Waldrand direkt unter Ästen hingelegt hat, die überstehen. Dann kann man es von oben nicht sehen. Oder man hat da nicht genau geguckt. Oder es kann passieren, dass man zu früh sucht, abends. Also ich habe selber den Fehler gemacht in diesem Jahr, dass ein Landwirt gerne um, ich glaube, 19 Uhr wollte, dass ich komme zum Suchen. Ich habe zugesagt, weil ich dem Landwirt auch helfen wollte, hatte aber ein ungutes Gefühl, war ein relativ warmer Tag. Als ich da ankam, war es noch eine Südfläche, das heißt, die Sonne stand noch drauf. Und dann kam noch dazu, dass Maulwurfshügel drin waren. Maulwurfshügel sind immer eine echte Gefahr, weil sie ähnlich aussehen wie Rehkitze. Und da habe ich eins übersehen, schlicht und ergreifend. Hat dem Landwirt total leid getan, hat mir total leid getan. Wir haben abgemacht, dass wir nur noch suchen, wenn es absolut sicher ist. Gehört auch zu den Erfahrungswerten, die man hat. Und dann gibt es noch einen vakanten Bereich, dass der Landwirt vielleicht nicht direkt mäht nach unserer Suche. Das heißt, dass zu viel Zeit vergeht zwischen Suche und Maß. Und weil die Ricke alle 2 bis 3 Stunden das Kitz säugt und dann auch mit ihm gemeinsam den Platz wechselt, kann es halt sein, dass dann die Wiese anders aussieht als zu dem Zeitpunkt, wo wir gesucht haben.
Ja, jetzt ist alles prima gelaufen. Die Drohne hat ein Rehkitz entdeckt. Ihr wisst, aha, da und da liegt es in dem Feld. Fahrt ihr eigentlich alleine oder zu zweit oder zu dritt zum Suchen?
Also wir haben immer ein Team um einen Drohnenpiloten herum. Ein Pilot und 2 Helfer, mindestens.
Okay.
Sonst kommt ein bisschen drauf an, wie groß die Fläche ist.
Ja, und ihr habt da jetzt also ein Rehkitz aufgespürt und was passiert dann?
Ja, dann ist es so, dass wir erstmal mit der Drohne, mit der optischen Kamera suchen, ob das wirklich ein Kitz ist. Also wenn wir einen Wärmepunkt gefunden haben, dann schicken wir den Helfer rein. Der Helfer nimmt sich eine Kiste mit, geht rein, hat ein Walkie-Talkie dabei. Ich habe selber auch ein Walkie-Talkie, sehe dann, wie ja der Helfer reinkommt in das Bild, weil ich ja auch die Wärme vom Helfer sehe und kann ihn dann genau dirigieren. Weil man muss sich nicht vorstellen, dass man in die Wiese reingeht und sagt, ja, da liegt es ja. Sondern es kann sogar passieren, dass der Helfer ohne die Hilfe des Piloten drauftreten würde. So versteckt sind die, wenn das ein richtig hohes Gras ist. Und dann leiten wir den da halt hin und dann wird das Kitz in die Kiste getan. Die Kiste wird verschlossen, es wird rausgetragen und idealerweise ist es dann so, dass der Landwirt sofort mäht, das ist uns das Liebste. Und danach lassen wir das Kitz nach der Maat dann raus. Sobald die Ricke wiederkommen würde und sieht, da ist gemäht, fängt die an, panisch zu suchen, ruft auch, das Kitz antwortet, die 2 sind wieder zusammen und laufen weg dahin, wo es sicher ist. Und da legt das die Ricke dann das Kitz wieder ab.
In Ordnung. Das heißt, es passiert also keine Bindungsstörung zwischen Kitz und Ricke. Nein. Also ich weiß das so aus dem Vogelbereich, dass es ja oft heißt, bitte Jungvögel oder junge Tiere nicht anfassen, weil die Mütter die sonst zum Beispiel nicht wieder annehmen.
Ja, aber das gilt auch bei Kitzen.
Ja.
Also generell eine Sache, die man unbedingt beachten muss, Rehkitze werden nicht verlassen. Rehkitze liegen alleine. Also die Ricke liegt nicht beim Kitz. Die Ricke hat einen Eigengeruch und das Kitz nicht. Und die Ricke weiß davon und legt sich in Windrichtung hinter das Kitz, sodass ihr Geruch nicht zum Kitz getragen wird und gleichzeitig alles, was vom Kitz kommt, zur Ricke getragen wird. Wenn also ein Fuchs zum Beispiel auf das Kitz zulaufen würde, würde der Geruch über das Kitz hinweg auch zur Mutter getragen werden. Die Mutter kann darauf reagieren, lenkt den Fuchs ab oder attackiert ihn, wie auch immer. Gleichzeitig wird der eigene Geruch nicht zum Kitz getragen. Die Ricke kommt nur alle 2 Stunden oder 3 Stunden zum Kitz und säugt es. Ansonsten ist es nicht dabei. Deswegen Kitze nie anfassen, alleine lassen, sich sofort entfernen, auch nicht hingucken, also lange oder sich das beobachten, sondern einfach weggehen. Das Kitz ist nicht verlassen, sondern das ist der größte Schutz vom Kitz, dass es alleine liegt. Und wenn man da hingeht, muss man sich immer im Klaren sein, man hat eine Duftspur hinterlassen und die kann auch Raubtiere anlocken. Und deswegen nehmen wir immer einmal Handschuhe, ganz viel Gras dabei und fassen nur damit das Kitz an. Also wir würden nie ein Kitz einfach so anfassen, sondern wir machen das wirklich mit Vorsicht und auch so, dass da keine bleibenden Schäden, sag ich jetzt mal, übrig bleiben.
Ja. Und woher kommt dein Expertenwissen? Du weißt so viel, ich habe jetzt so viele Fachbegriffe aus der Landwirtschaft, zum Teil aus der Jagd gehört. Woher kommt das? Du hast vorhin gesagt im Gespräch, du bist kein Jäger. Ja, woher das ganze Wissen und auch das Interesse?
Ja, also ursprünglich bin ich zur Rehkitzrettung gekommen über mein Hobby Naturfotografie. Das heißt, ich kenne mich eigentlich seit der Geburt oder seit dem Kleinkindalter relativ gut mit der Natur aus. Hat mir da viel beigebracht und auch viel gelernt, einfach durch Beobachtung. Dann habe ich noch ein Biostudium, weil ich im echten Leben Biologielehrer bin und Sportlehrer. Das heißt, da kommt auch ein bisschen Wissen her, wobei das jetzt nicht so ja auf Kitze sich übertragen lässt. Und dann ist es viel ja aneignen auch. Ne? Also ich finde, wenn man ernst genommen werden möchte von Jagdausübungsberechtigten, von Landwirten, dann sollte man immer auch die Perspektive des anderen einnehmen und sich einlesen. Das gehört für mich zum respektvollen Verhalten und einen respektvollen Umgang miteinander dazu. Und dementsprechend habe ich auch viel gelesen.
Dein Warum, dein größtes Warum, also warum ausgerechnet Kitze?
Tja, warum ausgerechnet Kitze? Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt auf Kitze reduziert, weil mir gefällt der Satz, dass Verantwortung heißt, etwas ändern zu können. Und in dem Moment, als ich merkte, oder als ich die ersten Jahre mitgegangen bin und Fotos gemacht habe von Rehkitzen und daraus Reportagen gemacht habe, die veröffentlicht habe oder mal Medienschaffende mitgenommen habe zur Rehkitzrettung, da habe ich gemerkt, das rührt was in Leute an und viele Leute können sich dafür begeistern. Und dann bin ich da so reingerutscht, dass ich gemerkt habe, es gibt die Engagierten und es gibt dieses Problemfeld und ich persönlich kann was daran ändern, wenn ich mich bemühe. Und dann kann ich damit schlecht umgehen, es einfach liegen zu lassen.
Was war deine schönste oder spannendste oder interessanteste Rettungsaktion? Oder die erste? Daran erinnert man sich ja auch.
Die erste war tatsächlich, dass ich Jäger damals gesehen habe, vor 10 Jahren ungefähr, die durchs Feld gegangen sind und wo ich spontan gefragt habe, kann ich helfen? Die sagten ja. Und die mir dann auch sagten, guck mal, da hinten liegt ein Kitz. Und das war für mich faszinierend. Ich habe da Bilder gemacht, ja, die heute noch ganz oft veröffentlicht werden und auch von Rehkitz-Vereinen genutzt werden. Das war für mich schon so ein Moment, wo man sagt, wow, krass, das bleibt im Gedächtnis. Und eigentlich die tollste Erfahrung, die ich hatte, war mit einem Landwirt zusammen. Da hatte ich nur noch ganz wenig Akku, habe ungefähr gewusst, wo das Rehkitz liegt. Und wir haben es gesucht gemeinsam, haben es gefunden, es ist aufgesprungen, weggerannt und hat sich im Mähwerk versteckt. Das war recht spannend. Der Landwirt hatte den Trecker abgestellt. Der Trecker lief aber noch. Und das Rehkitz ist drunter gesprungen und er hatte aber glücklicherweise das Mähwerk ausgeschaltet. Und ja, gibt es noch Fotos von, gibt es auch Filme von, wurden dann natürlich auch von Zeitung und Fernsehen veröffentlicht. Also ein Kitz, das sich gerettet hat dadurch, dass es unter dem Mähwerk gesprungen ist und sich da versteckt hat. Ich glaube, das passiert mir so schnell nicht nochmal.
Ihr macht das ehrenamtlich. Ihr seid ein eingetragener Verein. Ihr habt gesagt, die Drohnen sind relativ teuer. Wie finanziert ihr euch?
Mit Engagement. Natürlich ausschließlich aus Spenden oder aus Fördertöpfen. Also es gibt ein Förderprogramm der Bundesregierung, des Bundeslandwirtschaftsministeriums seit 2 Jahren. Es geht dieses Jahr ins dritte Jahr. Da werden Drohnen gefördert mit 60%. Allerdings muss man das Geld erstmal komplett selber aufbringen. Eine Drohne kostet 6.000 Euro. Dazu kommen noch die ganzen anderen Kosten. Also damit ist es nicht getan. Wir brauchen sehr gute Funkgeräte, sehr gute Ausrüstung daneben, Kisten und so weiter. Das ist sehr viel. Vieles kriegen wir von Privatleuten, einiges von Landwirten, vieles auch von Jägern oder Jagdausübungsberechtigten, die froh sind, dass wir die Arbeit machen. Und dann gibt es immer mal wieder Firmen, die ja uns auch unterstützen, aber nur so kriegen wir das Geld zusammen. Also wir brauchen da einfach Spenden. Und als gemeinnütziger Verein sind halt alle Spenden auch eintragbar bei der Steuer. Also das hilft schon ein bisschen.
Ja, wenn das jetzt jemand gehört hat, der sagt, mein Gott, total schön, ich habe richtig Lust auf Kitzrettung, entweder live mitzuhelfen oder tatsächlich zu spenden. Wie kann man euch erreichen oder unterstützen? Geld ist, haben wir gerade gehört, ja immer willkommen. Ich packe tatsächlich auch alles in die Shownotes. Ja, was wünschst du dir? Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich sag mal so, Leute, die in der Gegend wohnen, die sollten sich überlegen, ob sie einfach aktiv mithelfen. Weil das wäre eigentlich das, wo jeder Verein von profitieren kann. Die Leute, die weiter weg leben, sollten sich entweder in der Nähe einen Verein suchen, wo sie aktiv werden, oder wenn sie sagen, sie möchten konkret uns unterstützen, dann können sie gerne auch spenden.
Kevin, vielen Dank für das Gespräch. Es war wahnsinnig informativ. Danke nochmal für dein Engagement und richte es bitte auch allen aus, die sich da ehrenamtlich beteiligen. Finde ich wirklich richtig, richtig klasse. Ich wünsche euch ganz viele Nerven und, naja, ich weiß nicht, soll ich euch Regen wünschen? Ab und zu ein paar Regentage im Mai, Juni, dass ihr auch mal ausschlafen könnt. Und ja, ich freue mich einfach, dass du da warst und dass wir miteinander sprechen konnten.
Danke für die Möglichkeit.
Tschüss.
Ciao.